Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der heutige Predigttext nimmt uns mit in die Zeit etwa 720 Jahre vor Christi Geburt. Wir hören einen Ausschnitt aus einem Bericht über eine Begegnung zwischen dem Propheten Jesaja und dem König Ahas von Juda in Jerusalem. Jesaja Buch Kapitel 7, die Verse 10 bis 14. Und der Herr sagte außerdem zu Ahas: Bitte um ein Zeichen des Herrn, deines Gottes, sei es ein überirdisches oder eines aus der Totenwelt. Doch Ahas sagte: Ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Höre doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen? Wollt ihr nun auch meinen Gott verärgern? Deshalb wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, kennen Sie jemanden, der Immanuel heißt? Ich habe überlegt, ich glaube, ich bin in meinem Leben erst einem Menschen aktuell begegnet, der so heißt. Früher scheint das anders gewesen zu sein. Man denke etwa an den berühmten Königsberger Philosophen Immanuel Kant. Der trug das in seinem Namen. Gott ist mit uns. Und Jesus heißt Immanuel, sozusagen mit Zweitnamen. Mit den Zweitnamen hat es ja so ein bisschen was auf sich, ist so eine Sache. Meist haben Zweitnamen, die Menschen bekommen, eine Vorgeschichte. Schlimm ist es, wenn Eltern irgendein Buch gelesen haben, einen Film gesehen oder Fans eines bestimmten Fußballers sind, dann muss manchmal das Kind das mit seinem Namen ausbaden. Dann heißt ein Kind Anakin oder Maradona oder Kevin. Und manchmal eben nicht nur mit Zweitnamen. Oft ist es aber so, dass Zweitnamen eigentlich mehr mit der Familiengeschichte zu tun haben. Wenn jemand mit Zweitnamen Friedrich, Wilhelm, Emma oder Paula heißt, obwohl manche Namen heute ja schon wieder eher modern sind. Aber in meiner Zeit war das so, wer diesen Zweitnamen hatte, das hatte irgendwas mit Familientradition zu tun. Ja, dann heißt jemand mit Zweitnamen Kurt, jemand Tiffany, Arthur, Wiglef, Glamour. Oder Alois. Haben Sie einen erkannt von den Zweitnamen? Weihnachtsrätsel. Xavier Kurt Naidu. Richard Tiffany Gear. Herbert Arthur Wiglef Glamour Grönemeyer. Und Arnold Alois Schwarzenegger. Familientradition eben. Und ein bisschen so, denke ich, ist das mit dem Namen Immanuel bei Jesus. Lange Vorgeschichte. Familientradition, Haus Davids. Es geht um die Geschichte, die wir eben gehört haben. Diese Situation mehr als 700 Jahre vor seiner Geburt. Und unser Predigttext erzählt uns den Hintergrund. Warum Jesus, der ja mit seinem eigentlichen Namen Jesus übersetzt Gott hilft, Gott rettet heißt, auch den Namen Immanuel trägt, wie es uns der Evangelist Matthäus bestätigt. Gott ist mit uns. Und interessanterweise, ich weiß nicht, wo dieser Name sonst noch besonders auftaucht, aber in einer ganzen Reihe von Weihnachtsliedern kommt dieser Name Immanuel vor. Darum jetzt wollen wir hinhören auf diese alte Geschichte, König Ahas und Prophet Jesaja. Drei Gedanken dazu. Erster Gedanke: Gott ist mit uns, Einladung zum Glauben, Teil 1. Von König Ahas und dem Propheten Jesaja erzählt uns der Predigttext. König Ahas war schon als junger Mann König geworden. Er war erst etwa 20 Jahre alt, als er anfing zu regieren. Sein Vater hatte ihm keine leichte Situation im Königreich Juda hinterlassen. Die weltpolitische Lage war angespannt. Eine neue Supermacht, Assyrien im Osten, im Nordosten, beanspruchte immer mehr die komplette Macht in der Region. Ahas war König im Südteil eines geteilten Landes. Nachdem die großen Könige David und Salomo regiert hatten, war Israel schnell wieder zerbrochen als ein gesamtes Land in zwei Teile. Der größere Teil, Nordreich, genannt Israel oder Ephraim, und der kleinere Teil, Südreich, Juda mit Hauptstadt Jerusalem. Mal war die Beziehung zwischen den beiden besser, mal war sie schlechter. Es hatte schon bewaffnete Auseinandersetzungen gegeben. Und ich dachte, ja, vielleicht ein bisschen so, wie man das von Äthiopien und Eritrea kennt. Zu der Zeit von König Ahas war die Situation sehr angespannt. Alle fürchteten sich vor der Großmacht Assyrien und darum versuchten einige dieser kleinen Könige, Allianzen zu schmieden, um vielleicht doch bestehen zu können. So war es auch mit dem König Israels, der sich gerade mit Syrien verbündet hatte. Und sie versuchten, andere in ihre Allianz hineinzuholen, aber Juda wollte nicht mitmachen. Und darum versuchten diese beiden Nachbarn, Juda, Jerusalem, König Ahas, in ihre Allianz hineinzuzwingen. Sie hatten Heere zusammengezogen, hatten in ersten Kämpfen schon viele Verluste Juda zugefügt und jetzt zogen sie auf die Hauptstadt zu. Das hatte Auswirkungen. Man muss dazu auch das Umfeld unseres Abschnitts ein bisschen mit im Blick haben. Da wird nämlich sehr eindrücklich beschrieben, welche Folgen das hatte. Vers 1, Kapitel 7. Die Nachricht ließ die Herzen des Königs und seines Volkes zittern wie Bäume vor dem Sturm. Wir würden wahrscheinlich sagen, zittern wie Espenlaub. Das war die Situation. Bedrängnis. Schwierige Zeiten. Wie sollte Ahas sich entscheiden? Sollte er unter dem Druck nachgeben und sich doch dieser Allianz anschließen? Aber es war kaum wirklich zu erwarten, dass sie damit gegen Assyrien bestehen konnten. Zu mächtig war dieses Land schon geworden. Da hatten die Ratgeber des Königs eine andere Idee. Sie rieten ihm: Verbünde dich doch einfach mit der Großmacht. Ruf Assyrien zur Hilfe, die können diesen beiden lästigen Nachbarn schon im Schach halten. Das ist die Situation. Was tun? Pest oder Cholera? Mit diesen beiden doch gemeinsame Sache machen und später die Zeche zahlen oder jetzt Assyrien um Hilfe bitten Auch das würde sicherlich nicht billig werden und würde Freiheit kosten. Und genau das ist die Situation, in die hinein Jesaja von Gott geschickt zum König geht. Der König ist da gerade dabei, die Wasserversorgung der Stadt Jerusalem zu überprüfen, um für die Belagerung vorbereitet zu sein. Neben Jesaja steht sein Sohn. Auch ihn hat es mit dem Namen ziemlich schwer getroffen. Shear Jashub. Nur ein Rest kehrt um und wird gerettet. Das setzt natürlich der Namensgebung echt eine Krone auf. Wenn ein Kind mit einem solchen Namen rumlaufen muss, nur ein Rest kehrt um und wird gerettet. Es war keine Laune seines Vaters gewesen, sondern ein Auftrag Gottes, dem Kind diesen Namen zu geben. Und so stand dieser Junge immer, wenn er da stand, als lebende Predigt in der Gegend. Kehrt um, sonst seid ihr verloren. Aber es wird wohl nur ein Rest umkehren, ein kleiner Rest. Es wird sogar extra beschrieben, dass Jesaja seinen Sohn mitnimmt zu diesem Treffen mit dem König. Ein Zeichen. Und dann hat Jesaja Ahas etwas zu sagen. Hüte dich, bleib ruhig, hab keine Angst. Mach dir wegen des Zornes dieser ausgebrannten, rauchenden Brandscheite Rezin von Aram und dem Sohn Remaljas doch keine Sorgen. Und wenig später, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. König Ahas, ohne Glauben wirst du nicht standhalten können, weder vor Gott bestehen noch sonst in der Geschichte. Eindringlich fordert Gott durch Jesaja Ahas auf, keine politischen Machtspielchen zu machen, sich nicht auf sein eigenes Taktieren zu verlassen und nicht vor Angst zu vergehen. Stattdessen sagt Jesaja, glaube, das ist der Weg. Vertrau auf Gott. Sie werden dich nicht zerstören können. Egal wie gefährlich sie tun und egal wie groß die Übermacht momentan ist. Gott sorgt. Und seine Zusage an deinen Vorfahren, an König David, steht. Dass er mit dem Volk sein will. Nicht in deinem eigenen Handeln, sondern im Vertrauen, im vertrauensvollen Warten auf Gott und seine Hilfe liegt deine Zukunft. Zugegeben, in der Situation vermutlich nicht leicht. Nicht leicht zu leben. Und ich glaube, auch bei uns oft nicht leicht zu leben in den konkreten alltäglichen Situationen und Herausforderungen, in unseren eigenen Gefahren oder Ausweglosigkeiten, wo wir nur zwischen schlecht und schlecht wählen können, dann erstmal einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, Gott, und doch, dir vertraue ich, auf dich will ich bauen und du wirst mir einen Weg zeigen, einen Ausweg, wie ich das leben kann. Ja, Jesaja verlangt es von Ahas, sich bewusst auf Gott auszurichten und ihm zu vertrauen. Das kann Konsequenzen haben. Klar, die Stadt wird belagert werden. Eine Übermacht wird die Stadt umgeben. Sie werden vermutlich kämpfen müssen. Also das Glauben und Vertrauen ist auch nicht irgendwie passiv gemeint, aber sich doch in allem Schwierigen letztlich auf Gott verlassen und nicht auf meine eigenen klugen Ideen. Nur so haben wir Bestand. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wie sieht das für uns aus? Martin Luther formuliert es ja häufig so: Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Gott über allen Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Nicht die Dinge, die uns Angst machen wollen. Nicht die Gefahren, in denen wir stehen. Nicht die Erwartungen, die an uns herangetragen werden, sollen uns letztlich bestimmen, sondern Gott. In allen Situationen eben nicht zu verzweifeln, sondern standzuhalten, damit zu rechnen, dass Gott da ist und hilft. Wie verfahren es ist, wie verkorkst die Beziehung gerade erscheint. Gefahren oder ausweglose gesundheitliche Bedrängnisse, schwierige berufliche Situationen, Lebenskrisen und Sackgassen, in die wir hineingeraten sind. Nicht einfach nur versuchen, irgendeinen Ausweg zu finden, sondern Gott vertrauen. Und dann den Weg gehen, den Gott zeigt. Nicht leicht, das weiß auch Jesaja, dass Glauben und Vertrauen in dieser Situation nicht leicht ist. Aber darum, das finde ich sehr seelsorgerlich eigentlich an dieser Geschichte, hat Gott Jesaja die Gewissheit gegeben, dass er Ahas etwas anbieten darf. Bitte um ein Zeichen des Herrn deines Gottes, sei es ein überirdisches oder eins aus der Totenwelt. Das bietet Jesaja im Namen Gottes an. Ist das nicht ein super Angebot? Gott ist bereit, Bestätigung zu geben, den Glauben, den schwachen Glauben zu stärken. Er bitte ein Zeichen des Herrn, und jetzt muss man genau hinhören, deines Gottes. Einladung zum Glauben. Und dann ist es ziemlich ernüchternd. Die Antwort auf diese Einladung des Glaubens ist Unglaube, Ablehnung. Total geistlich fromm formuliert. Ahas sagte: Ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Ich will doch Gott nicht versuchen, nicht herausfordern, nicht provozieren durch eine Zeichenforderung. Klingt auf den ersten Blick, aufs erste Hinhören, ehrfürchtig, gottesfürchtig, aber in Wirklichkeit ist es reiner Unglaube. Gott bietet die Bestätigung durch ein Zeichen an und Ahas lehnt demütig ab. Aber er lehnt eben nicht ab, weil er wirklich demütig ist und sagt: Gott, ich verlasse mich auch so auf dich. Sondern er lehnt ab, um sich Gott vom Pelz zu halten. Denn wenn Gott das bestätigt, dann muss er diesen Weg ja auch gehen. Dann muss er Konsequenzen ziehen, dann kann er nicht mehr die eigenen Wege und Klugheiten wählen. Und so hält er sich durch den Verzicht eines Zeichens, das er von Gott erbitten soll. Übrigens, sein Sohn wird es anders halten, Hiskia. So hält er sich Gott auf Distanz. Kennen wir das nicht auch? Vielleicht manchmal auch mit geistlich klingenden Argumenten sich letztlich Gott auf Distanz halten. Das positive Gegenbeispiel ist Gideon. Ein junger Mann, den Gott beruft, um das Volk in schwieriger Zeit zu befreien. Auch ein Auftrag, der eigentlich nur Angst machen kann. Aber Gideon ist bereit, Gottes Weg zu gehen. Aber er braucht dafür Rückhalt, Bestätigung. Und er bittet Gott um ein Zeichen, sogar mehrfach. Und Gott ist nicht beleidigt und sagt nicht: Wie kannst du nur? Das ist Herausforderung, Provokation. Nein, Gott gibt ihm das Zeichen, was ihn bestärkt, seinen Auftrag für Gott zu tun. Und wir merken, das Entscheidende ist gar nicht, Gott um ein Zeichen zu bitten, sondern in welcher Haltung ich das tue. Bin ich bereit, Gottes Weg zu gehen, wenn er mir ein Signal gibt oder nicht? Wenn wir Gottes Wege gehen wollen, dann können Zeichen Bestätigung, Hilfe sein. Und dann sind sie völlig in Ordnung. Gott will uns doch schließlich durchs Leben führen. Auch bei Entscheidungen will er uns führen. Auf gute Wege. Man muss das abgrenzen. Es geht nicht darum, dass Gott unsere Entscheidungsschwäche oder Faulheit fördern will. Aber Gott will uns auf gute Wege führen. Es geht nicht darum, dass wir unselbstständig sind oder werden, aber dass wir Gott in allen Situationen unseres Lebens nach seiner Leitung, nach seinem Weg fragen dürfen. Meist sind das bei uns nicht Zeichen vom Himmel oder aus der Unterwelt. Mal ist es ein Bibelwort in der Losung, in der Bibellese, in einer Predigt, im Hauskreis, irgendwo ein Wort, wo ich merke, ja, das ist jetzt Gottes Wegweisung an mich. Das gibt mir die Richtung an, in die ich gehen kann und soll. Manchmal ist es eine besondere Begegnung, die Gott schenkt. Dass er mir einen Menschen in den Weg stellt und diese Begegnung bringt mich weiter. Den Weg zu erkennen. Manchmal ist es der Rat eines Bruders oder Schwester, einer Schwester im Glauben, eines Freundes, einer Freundin, die mir auf einmal zu einem Zeichen, einem Hinweis Gottes werden für meinen Weg. Nicht die Bitte um Zeichen ist das Problem, sondern die Haltung, in der ich dabei bin. Wir kennen das, bei Jesus gab es verschiedene Stellen, wo er es ablehnte, ein Zeichen zu geben. Aber da war eine andere Haltung. Unglaube. Auch bei Ahas ist es letztlich seine Gottlosigkeit. Und wenn man liest, was die Bibel über ihn berichtet, sowohl in Königsbüchern als auch in den Chronikbüchern, dann kann man sehr schnell finden, dass er nicht sehr zimperlich war, was den Glauben anging. Er ließ sich auch auf fremdreligiöse Praktiken ein. Um dem Großkönig in Assyrien zu gefallen, ließ er einen Altar nach heidnischem Vorbild in Jerusalem im Tempel aufbauen. Und das Schrecklichste war, er war sogar bereit, Menschen Opfer zu bringen. Hier tut er fromm, letztlich war er gottlos. Der Herr, dein Gott, lass dir ein Zeichen von ihm geben. Es ist die letzte Möglichkeit, die Gott diesem Ahas eröffnet. Vertrau ihm doch. Geh jetzt auf den richtigen Weg. Glaub ihm seine Liebe und seine Fürsorge. Halt dich an das, was er dir sagt. Und Ahas sagt, nein, danke. Ich will Gott nicht provozieren. Gott ist mit uns, Einladung zum Glauben, Teil 1. Zweiter Gedanke, Gott ist mit uns, Gericht über den Unglauben. Da sagte Jesaja, hör doch Haus Davids, spricht ihm mit seiner Familiengeschichte an. Genügt es euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen? Wollt ihr nun auch noch meinen Gott verärgern? Luther übersetzt, macht nicht nur Menschen müde, sondern auch Gott. Reicht es euch nicht, die Menschen zu ermüden durch eure ständigen finanziellen Forderungen und anderen Lasten, die ihr ihnen auflegt, euren Untertanen, ihr Könige von David herstammt? Müsst ihr jetzt auch noch Gott den letzten Nerv rauben durch euren Unglauben? Und ich dachte, ja, Das scheint es auch als Möglichkeit zu geben. Das stellt die Bibel hier deutlich vor Augen. Es kann sein, dass wir Menschen Gott müde machen, dass wir ihn verärgern, dass wir ihm die letzte Geduld rauben. Nicht falsch verstehen, das passiert nicht einfach ebenso. Aber es passiert da, wo wir uns in unserem Unglauben verschanzen, wo wir dabei bleiben, das abzulehnen, was Gott uns schenken will. Ob das nun offensichtlich gottlos oder vielleicht sehr gottesfürchtig klingt, aber wenn wir im Unglauben verharren, uns darein einschließen, dann bringen wir sogar Gott an die Grenze. Dauerhafter Unglaube führt irgendwann dazu, dass Gott uns laufen lässt. In der Antwort Jesajas lässt eine kleine Formulierung aufhorchen. Vorher hat er gesagt, er bitte ein Zeichen von deinem Gott. Und jetzt sagt er, wollt ihr nun auch noch meinen Gott verärgern? Da ist eine Grenze überschritten. Ahas hat seine letzte Chance verspielt. Jetzt folgt Verstockung. So wie es Gott Jesaja schon bei der Berufung mitgeteilt hat. Ja, das wird passieren. Wenn du predigst, wirst du auf taube Ohren stoßen. Und es wird sogar so sein müssen, dass du predigst, damit es rauskommt, wie verstockt und verhärtet manche sind. Und es gehört zu einer Erfahrung jeder Predigt des Evangeliums, dass es auf die Dauer beides gibt. Menschen, die glauben und vertrauen, und solche, die sich abwenden und im Unglauben verharren. Traurige Wirklichkeit. Und dann geht die Antwort an Ahas weiter. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Es ist interessant, wenn man die Bibel liest, kann man zwei verschiedene Arten von Zeichen finden. Nämlich einmal die, von denen ich eben gesprochen habe. Zeichen, die den Glauben fördern, stärken, unterstützen, die uns Mut machen. Aber es gibt auch eine Form von Gerichtszeichen. Wenn Menschen dauerhaft nicht auf Gott hören, dann gibt es manchmal das, dass Gott trotzdem beweist, dass er die Macht hat, dass Menschen an ihm nicht vorbeikommen. Es wird dann manchmal so formuliert, damit sie erkennen, dass ich der Herr, dass ich Jahwe bin. Und so ist das Zeichen, was jetzt angekündigt wird, mindestens für Ahas erstmal ein Gerichtszeichen. In den Versen, wenn man weiterliest, kann man lesen, wenn das noch ehe das Kind so weit ist, dass es unterscheiden kann, was richtig und was falsch ist, ist die Macht derjenigen zu Ende, vor denen du jetzt zitterst. So schnell wird es vorbei sein mit denen, die jetzt groß tun. Und dann wird das Jesaja-Buch in manchem ziemlich rätselhaft. Immer wieder ist von einem Kind die Rede. Ein Kapitel später heißt es, dass diesem Kind Immanuel die Welt, das Land gehören wird. Wir kennen die anderen Verheißungen, das Kind, das geboren wird oder geboren ist. Es bleibt manches offen. Und die Ausleger fragen sich, welches konkrete Kind hat er denn in der Situation damals eigentlich gemeint? Aber für Ahas wird mit dieser Ankündigung deutlich, die Zukunft wird nicht von dir kommen. Es muss ein anderer kommen, einer, der den Namen Gott ist mit uns trägt, damit es für Israel anders werden kann, damit es besser wird. Und dann, 700 Jahre später, berichtet Matthäus, als es um die Geburt von Jesus geht, all das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch den Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Emmanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Darum letzter Punkt, Einladung zum Glauben. Gott ist mit uns, Einladung zum Glauben, Teil 2. Und da steht am Anfang des Matthäus-Evangeliums diese alte Verheißung im Raum. In dem Bericht, wo Matthäus darüber berichtet, wie es sich mit der Geburt Jesu zutrug. Da berichtet er, dass eine Jungfrau Maria schwanger ist durch den Heiligen Geist. Einzelheiten sagt er nicht. Aber er berichtet, wie Gott durch einen Engel Josef überzeugen muss, jetzt keine Dummheiten zu machen. Josef weiß nicht, was los ist. Er ist in einer schwierigen Situation. Er hat sich Pläne gemacht, Pläne für sein gemeinsames Leben mit Maria, seiner jungen Verlobten. Bald wird er sie nach Hause holen. Ein großes Fest wird gefeiert werden und dann endlich Familie sein, Familie gründen, zusammen sein. Und jetzt das. Josef ist bedrückt. Sie ist schwanger und er weiß nicht, wie es dazu kommt. Und dann wird etwas von einem sehr feinen und schönen Charakter von Josef deutlich. Er steht so treu zu Maria, dass er nicht das tut, was man normalerweise getan hätte, sie öffentlich bloßstellen, sondern er sucht einen dezenten Weg, das Ganze irgendwie regeln zu können und sich zu verabschieden. Und dann kommt dieser Traum, auch mitten in diese verfahrene Situation, mit Plänen, die zu scheitern drohen. Und dann redet Gott durch seinen Boten zu ihm im Traum: Nimm Maria zu dir, dieses Kind ist von Gott. Und dann nenn es Jesus. Gott hilft, Gott rettet. Und dann tut Josef anders als Ahas das, was ihm gesagt ist. Er glaubt, er vertraut, trotz dem, was er nicht versteht und was schwierig ist und was der ganzen Familie noch länger anhängen wird. Aber er vertraut. Und da bin ich jetzt zum ersten Mal drauf gestoßen, im Matthäusevangelium ist Josef der Erste, der Gott wirklich vertraut und glaubt. Einladung zum Glauben, auch an uns. Wir hören die Botschaft, Jesus, Gott hilft, Gott rettet. Und Matthäus bestätigt es uns und sagt: Damit hat sich das erfüllt. In Jesus ist Gott mit uns. Und so sind wir mit eingeladen, diese Botschaft zu hören. Gott ist mit uns. Auch in den Ahas-Momenten unseres Lebens, wo wir nur zwischen schlecht und schlecht meinen, entscheiden zu können. Da, wo wir ganz in Bedrängnis kommen und die Angst nach uns greift und wir vielleicht auch innerlich oder äußerlich zittern wie Espenlaub. Immanuel, Gott ist mit uns. Ihm vertrauen. Darauf vertrauen, dass er jetzt da ist in meiner Situation. Daraus Kraft und Ruhe finden. Und wie viele Zeichen hat Gott im Leben dieses Jesus damals schon gesetzt? Wie viele Worte hat er durch ihn gesprochen, die uns heute Wegweisung sein können und uns den Weg heute angeben? Sei wachsam, bleib ruhig, hab keine Angst. Das ist die Einladung von Weihnachten an uns. Lass dich auf Jesus, den Immanuel, den Gott mit uns ein. Glaub seinen Zeichen, seinen Hoffnungszeichen, die er in die Welt gebracht hat für Frieden, für Miteinander, für Heil, für das, was Gott will. Ja, wir sind nicht allein gelassen. Immanuel, Gott ist mit uns, auch in Zeiten einer Pandemie, auch in Zeiten des Klimawandels, auch in Zeiten des Terrors, des Hungers und der Flüchtlingsströme. Nein, diese Welt ist nicht verlassen, denn Immanuel ist geboren, Gott ist mit uns. Und er wird mich auch nicht verlassen in den Ahas-Momenten meines Lebens, die mir Angst einflößen und wo ich anfange zu zittern. Nein, es muss keinen Moment mehr geben, wo wir alleine und von Gott verlassen sind, wo es noch so dunkel oder noch so traurig ist. Ja, unsere Welt ist noch nicht heil. Und auch in unserem eigenen Leben ist noch nicht alles heil und gut. Aber er ist da, der Immanuel, der Gott mit uns. Und ich finde es spannend, diese Immanuel-Thematik zieht sich in der Bibel durch, noch sogar bis ans Ende. Denn im 21. Kapitel des Buchs der Offenbarung taucht sie wieder auf. Wenn es mit uns mal und dieser Welt ans Ziel kommt, dann heißt es da, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Wohnung, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, und jetzt kommt es, Gott mit ihnen, auf Hebräisch Immanuel, wird ihr Gott sein. Gott ist mit uns, damals, heute und für immer. Lasst uns beten. Herr, egal, was uns jetzt gerade beschäftigt und in Bedrängnis führt, ob wir auch in einem Ahas-Moment stehen, wo wir gar nicht wissen, weil alle Wege schwierig erscheinen. Wir wollen das hören, dass du uns nicht verlassen hast, sondern in diese Welt gekommen bist, dass wir das jetzt Weihnachten feiern dürfen. Und wir wollen ausharren und glauben und vertrauen und darin bleiben. Herr, und so bitten wir dich, dass diese Botschaft uns nicht wieder loslässt und dass das die Freude ist, die unser Leben prägt und dass das das ist, was wir auch anderen Menschen weitergeben dürfen, dass du uns nicht im Stich lässt. Immanuel, Gott ist mit uns. Amen.